Ja, wer sich erinnert an letzte Woche, da haben wir ja schon von der Vorweihnachtserzählung bei Lukas ein bisschen geblättert und haben dieses Feuerwerk erleben dürfen an Freude, das sich ereignet hat, als Maria das Haus Zacharias betritt und Elisabeth so erzählt, wie das Kind in ihrem Leib hüpft und wie Maria feststellt, tatsächlich, ich bin eine gegrüßte Gottes. Gott hat mich gnädig angeschaut und sie dürfte davon Elisabeth hören, wie Gott sie erwählt hat und wie Elisabeth so ihren Glauben feiert, den sie hatte, weil sie Gott alles zugetraut hat. Und diese Worte Elisabeths, die waren auch Grund für die Freude der Maria. Weil wir müssen uns ja vorstellen, Maria wusste noch gar nicht so genau, worauf sie sich eingelassen hatte. Sie wusste ja nur, dass der Engel ihr gesagt hatte, ein Zeichen wird dir begegnen, nämlich dass Elisabeth auch schwanger sein wird. Ich lese nochmal kurz vor, Lukas 1, 36. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie unfruchtbar galt, ist sie jetzt schon im sechsten Monat. Das heißt, als Elisabeth erzählt, dass ihr Kind hüpft, da wird Maria bewusst, boah, was Gott gesagt hat, es trifft ein, Stück für Stück. Und bevor wir jetzt einen Schritt weitergehen in dieser Vorweihnachtserzählung, habe ich eine Frage an euch. Was sind denn so die fünf wertvollsten Gegenstände, die du besitzt? Mein neues Handy vielleicht oder dein Auto. Ich habe mal durchgerechnet, so rein finanziell sind es die Bücher in meinem Regal. Das ist das Wertvollste, was ich so in Summe besitze. Aber die Wahrheit ist, das Allermeiste, was uns wertvoll ist, könnte man ersetzen. Man könnte es sich neu kaufen und vieles davon vermisst man ja auch gar nicht, wenn es der Partner heimlich verschwinden lässt. Allein der Blick in unseren Keller und in unsere Garagen zeigt doch, wie viel Gerümpel wir besitzen, dass wir eigentlich einfach nur rumliegen haben. Dass wir die allermeiste Zeit des Jahres gar nicht brauchen. Neulich habe ich mir mal ein Buch gekauft, war zum Glück kein teures. Und beim Einsortieren habe ich festgestellt, ich habe es schon. Tja, man verliert irgendwie den Überblick über die vielen Dinge, die man hat. Gott sei Dank geht es dem Schöpfer dieser Welt ein bisschen anders und er geht mit seinen Sachen bewusster und viel sorgsamer um, als wir das tun. Und so wollen wir einsteigen in unseren Predigttext von heute aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1, Abvers 46. Da lesen wir. Da sagte Maria, meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voller Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israels an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und Maria blieb etwa 3 Monate bei ihr, dann kehrte sie nach Hause zurück. Ich kann mir vorstellen, dass Maria völlig wieder mal überwältigt ist. Also erst wird sie vom Engel Gabriel überrollt und jetzt auch noch von der Elisabeth. Und sie kann kaum glauben, was über ihr gesprochen wird, was ihr begegnen soll, was sein soll. Und so singt sie oder spricht sie eines der schönsten Loblieder oder Lobreden, die wir überhaupt, finde ich, überliefert haben in der Bibel. Es ist ein so persönlicher Lob und gleichzeitig ist er so tiefgründig und universell, dass er uns alle irgendwie angeht. Es ist nicht nur ein Privatgebet, sondern etwas, was die Gemeinde betrifft. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über meinen Retter. Es sprudelt aus Maria heraus. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Gleich hier wird deutlich, hier stehen sich zwei gegenüber, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Meine Seele, mein Ich, das, was mich innerlich bewegt, und der Große, der alles schaffende und durchwaltende Herr der ganzen Schöpfung. Maria wird sich bewusst, dass die Erwählung Gottes sie getroffen hat und dass das nichts Normales ist. Und so wie die Erwählung Gottes auf Maria zeigt, so zeigt der Lobpreis der Maria auf Gott. Und Maria besingt oder besagt hier etwas über Gott und über sich selbst, das erstaunlich ist. Sie sagt nämlich, es ist absolut asymmetrisch, was hier passiert. Hier stehen sich nicht zwei Gleichwertige gegenüber, sondern ein Herr aller Dinge und ein Gott. Und eine kleine Frau, ein Mädchen, unbedeutend. Und doch in dieser Geschichte von Weihnachten berührt sich das irgendwie. Die Größe Gottes und die Kleinheit der Maria. In Jesus kommen sie zusammen. Und so verspürt Maria den Wunsch, Gott groß zu machen. Und diese Formulierung, Gott groß machen, ist ja religiöse Sprache und bedeutet nicht, dass man Gott irgendwie groß machen könnte, das ist ja von selbst, sondern dass man auf diese Größe hinweist, die er hat. Und so findet die Größe Gottes und seine Gnade Widerhall in dem, was Maria jetzt hier sagt. Und Maria ist in ihrem Lobpreis so persönlich. Mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Jubel! Also das ist jetzt ja nicht unbedingt ein gebräuchliches Wort in unserer Zeit. Und ich vermute mal auch, dass es nächstes Jahr nicht zum Jugendwort des Jahres gewählt werden wird. Und doch ist Jubel ein ganz klasse Wort. Weil es viel mehr ausdrückt als jetzt irgendwie so ein Autochor so oder Fangesänge. Jubel ist so eine überschwappende, übersprudelnde Freude über das, dass sich jemand rettend für mich einsetzt. Nicht nur so nebenbei über irgendwie was Kleines, sondern etwas Wichtiges. Das Wort Jubel, also alle Herr der Ringe-Fans können sich vielleicht daran erinnern, das ist diese Situation, wenn eine belagerte Stadt völlig aussichtslos einem Heer gegenübersteht, das sie in wenigen Tagen völlig platt machen wird. Und wie sie dann am Horizont die königlichen Truppen heranreiten sehen, das ist Jubel. Da entsteht diese Freude über eine Rettung. Jubel beinhaltet so dieses Siegesbewusstsein, dass in Kürze etwas passiert, was alles verändern wird, und zwar zu meinen Gunsten. Und so sagt Maria, Gott kommt. Und ich jubel darüber, dass mein Gott herbeieilt, um mich zu retten. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Maria stellt fest, boah, der Gott der Väter, er eilt herbei, um mich zu retten. Was für eine Aussage. Der Gott, der sich seinem Volk mit Namen offenbart hat, ist hier. Und er wechselt jetzt den großen Schein in Kleingeld. Und er sagt, ich stelle euch unter meine Herrschaft und damit unter meinen Schutz. Ich bin dein persönlicher Helfer. Und dabei schöpft das, was Maria hier sagt, aus dieser Erfahrung, die sie gerade macht, dass Gott sich ihr zugewendet hat. Dass sie Gott nicht egal ist, sondern dass Gott sie sieht. Und gleichzeitig merkt Maria, es geht um viel mehr. Es geht um viel mehr als mich und meine Kleinheit und meine Seele und das, was ich bin. Jubel hat immer etwas mit einem endzeitlichen Wendepunkt zu tun. Hier passiert etwas Grundsätzliches, das alles beeinflusst. Jubel ist in der Sprache des Neuen Testaments immer etwas, was über die persönliche Freude hinausgeht, weil es etwas ist, was Gott für endgültig tut. Der Gott der Väter handelt in dieser Generation gültig und endgültig für alle Generationen, die kommen werden. Die königlichen Truppen sind nicht nur da, um mal zu winken, sondern sie kommen in die Stadt hinein. Und sie werden Freiheit und Frieden aufrichten auf Dauer. Und darum ist der Jubel, der Maria als Elisabeth so prophetisch über sie spricht, auch nicht nur etwas ganz Persönliches, sondern diese Eskalationsspirale der Freude, sie nimmt zu. Wenn du so die letzten drei Predigten, die letzten Dinge, die wir hier besprochen haben, so mal aneinander reißt, wirst du feststellen, es wird immer mehr. Es wird immer mehr Freude, es wird immer mehr Begeisterung, es wird immer größer. Lukas pustet das ganze Ding auf. Und so begründet Maria ihr Lob und ihre Jubelfreude darin, dass sie sagt, denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Maria reflektiert, Maria denkt über das nach, was passiert und über das, was passieren soll. Und sie stellt fest, dass Gott sie erwählt hat, trotz ihrer Niedrigkeit. Das ist ein Thema, was sie immer wieder beschäftigt. Der habende Weltenherrscher hat mich gesehen. Ich war einer dieser vergessenen Gegenstände in deinem Keller. Aber ich wurde nicht übersehen. Nein, Gott hat mich sehr wohl wahrgenommen und hat mich nicht als ein zu vernachlässigendes Ding betrachtet, in meiner Niedrigkeit gelassen. Und obwohl ich die ganz Kleine bin und Gott der ganz Große, obwohl ich sozial und wirtschaftlich völlig unbedeutend bin und Gott immerhin der Erhalter des Lebens und diese Distanz so unermesslich groß ist, trotzdem, dass ich ein Niemand bin, hat Gottes Wahl mich getroffen. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie Maria so drüber nachdenkt, was das bedeutet. Und sie stellt sich so vor, wie die Menschen, die kommen werden und die Engel, die am Lagerfeuer sitzen und darüber nachdenken, wie sie alle diese Geschichte voller Freude erzählen und immer wieder der Name Maria fällt. Und sie sich bewusst wird, dass sie als ein Niemand plötzlich Bedeutung hat. Und niemand wird sie je vergessen. Gott bringt das Ungesehene zur Geltung. Er stellt das, was alle anderen übersehen, ins Licht. Dort, wo Gott Menschen anschaut, da vergisst er sie nicht, sondern da tut er etwas, da holt er sie heraus. Ich bin der Überzeugung, dass für Gott seine Schöpfung keine Rumpelkammer ist, kein Keller voller Zeug, das kein Mensch braucht, sondern dass für Gott seine Schöpfung und alles, was darin ist, inklusive dir, Herzenssache ist. Gott hat kein Buch doppelt. Gott hat nicht mal eine Schneeflocke doppelt. So wichtig sind ihm die Dinge, die ihm gehören. Und als Maria das erkennt, dass Gottes Wahl sie so getroffen hat und was das bedeutet, da leiht sie sich ein paar Worte von Lea. Lea ist ja eine Stammmutter im Volke Israel, immerhin 8 der 12 Stämme sind auf sie zurückzuführen. Und bei der Geburt ihres Sohnes Ascher, da sagt sie, sie freut sich völlig darüber und sagt, mir zum Glück, denn die Frauen werden mich beglückwünschen. Ich hatte es letzte Woche schon mal so angedeutet, im alten Orient war es so, dass die Ehre und die Würde einer Frau, über die Zeiten sind wir zum Glück hinaus, aber trotzdem, war daran gebunden, wie viele Söhne sie hatte. Und deswegen freut sie sich, Lea, wer sich erinnert, das war ja eine, die als eine hässliche Frau in die Geschichtsbücher eingegangen ist, die ständig übersehen wurde von ihrem eigenen Mann und die sich jetzt darüber freut, dass sie ein weiteres Kind haben darf. Und Maria borgt sich diese Worte, sagt ja, auch ich war eine Übersehene. Aber auch ich bin zu beglückwünschen. Und zwar nicht nur freue ich mich auf die Postkarten meiner Nachbarn, die sich mit mir freuen, dass ich ein weiteres Kind bekomme, oder im Falle Marias das erste, dass ich wahrgenommen werde, sondern sie sagt, alle Geschlechter werden mich beglückwünschen. Warum? Weil das Kind, was hier geboren ist, nicht nur eine schöne Sache für Maria ist, sondern weil das Kind, was hier geboren ist, das Glück der ganzen Welt ist. Maria weitet den Gedanken der Lea und sagt, alle werden kommen und sagen, Maria, ich beglückwünsche dich für dieses Geschenk, das Gott durch dich macht. Maria stellt fest, boah, Gottes siegreiche Taten sind so groß. Er zeugt seinen Sohn zur Befreiung der Welt. Und ich darf ein Teil davon sein. Und Maria stellt fest, Gott bleibt sich selbst so treu. Er handelt barmherzig an seinem Volk und Gott zeigt sich hier als der Heilige, der immer wieder das erwählt, was alle anderen übersehen. Gottes Erwählung, seine Großzügigkeit, seine Art und Weise, sie zieht sich durch die Geschichte seiner Erwählungen, die wir auch im Volk Israel so klar sehen können. Und Maria, sie münzt es um in ein Lied. Und ihre Variante von dem, was sie hier singt, ist so typisch, dass sie immer wieder aufreißt und erweitert das, was Gott hier tut. Dass es nicht nur etwas ist, was irgendwie für ein bestimmtes Volk oder für eine Gruppe von Menschen irgendwie interessant ist, sondern dass es etwas Großes ist. Und deswegen sagt sie, er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Über alle, die ihn fürchten. Lukas ist ein großartiger Schriftsteller. Er gebraucht diese Formulierung immer wieder, um zu zeigen, dass wenn Gott handelt, es alle betrifft, die damit in Kontakt kommen und die sich entscheiden, diesem Gott zu folgen. Er greift diesen Gedanken, alle, die ihn fürchten, nochmal auf, als er Petrus zu Cornelius sprechen lässt. Diesen ersten Mann und sein Haus, die ersten, die nicht zum Volk der Juden gehören, die diese Botschaft annehmen und für sich wahrhalten. Und so sagt Petrus zu Cornelius, wahrhaftig, jetzt endlich begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Apostelgeschichte 10. In diesem Jesuskind heißt Gott alle Menschen willkommen. Er sagt, kommt rein, ihr seid eingeladen an meinen Tisch. Wir feiern gleich Abendmahl noch. Ihr seid eingeladen mitzufeiern. Ihr seid eingeladen in meine Gemeinschaft. Ihr dürft eure Füße unter meinen Tisch tun. Bei den meisten Vätern ist es ja eher eine Drohung, aber bei Gott gut gemeint. Du darfst da sein. Willkommen. Aber Maria weiß auch, dass Gott nicht nur groß und barmherzig und sich selbst treu ist, sondern dass er auch der Mächtige ist. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voller Hochmut sind. Er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Maria sieht über ihre eigene Freude und ihre Erwählung hinaus. Sie sieht, dass Gottes Barmherzigkeit, seine Erwählung, sein Handeln zum Wohl, zum Glück der Menschheit immer auch einen Preis haben. Und dass es uneingeschränkte Macht benötigen wird, um diesen Preis zu bezahlen. Ein Gott, der sich vollkommen den Menschen zuwendet, der wird Veränderungen bringen. Du kannst nicht am Alten festhalten und gleichzeitig das Neue wollen. Es widerspricht sich. Es ist schizoid. Aber so leben wir. Gottes Heilshandeln beinhaltet einen Umsturz. Der Umsturz der dominierenden Verhältnisse in unserer Welt ist von Gott gewünscht und er selbst treibt ihn ganz konsequent voran. Warum? Weil Ungerechtigkeit zwischen Menschen und ein Zertreten seiner guten Schöpfung da nicht reinpassen. Wenn Gottes Frieden entstehen soll, dann muss alles, was Unfrieden schafft, weg. Ich lese mal einen Satz eines weisen Theologen, der schreibt: Wenn Gott seine Herrschaft einführt, rüttelt er notwendigerweise an den Thronen und verlangt das Geld der Reichen. Täte er es nicht, wäre er weder gerecht noch gütig, wäre er nicht Gott. Die Geburt des Kindes bedeutet das Ende vieler Privilegien und vieler Unterdrückung. Maria, die Kleine, sie kann diesen Umsturz bejubeln. Sie freut sich darauf. Sie hat eine Leichtigkeit bei dem Gedanken, dass Gott die Verhältnisse in dieser Welt umkehren wird. Dass er Gerechtigkeit schaffen wird zwischen den Menschen. Anderen von uns könnte das schwerer fallen. Wisst ihr, wir leben in einem Land und wir sind so privilegiert, dass wir es gar nicht mehr merken. Wir sind so bevorzugt, dass wir anfangen, uns selbst zu bevorzugen und es gar nicht merken. Wir sind so mächtig geworden, so, dass wir uns einfach die Dinge rausnehmen, wie sie uns passen und selbst gar nicht merken, dass wir die Armen mit Füßen treten. Wir proklamieren laut, geliebt, gewollt, gesegnet und fragen uns gar nicht, was das bedeutet für unseren Umgang mit der Gesamtgesellschaft. Wir sind so privilegiert, so viele Intensivbetten stehen uns zur Verfügung, dass wir uns keinen Kopf dazu machen, was unser Beitrag vielleicht sein könnte. Ich wünsche dir mal ein paar Erfahrungen, wie es viele andere Menschen auf dieser Welt machen, die sich diesen Luxus nicht leisten können. Nächstes Jahr findet die Weltmeisterschaft in Katar statt. Und die Schickeria dieser Welt, die freut sich darauf, oder? Endlich mal wieder ein bisschen lockere Abende. Der Preis dafür ist sehr hoch. Nicht für dich, aber für andere. Wenn Gott seine Herrschaft durchsetzen wird, dann wird es die Privilegien kosten, weil er gegen Unterdrückung ist. Gott bleibt sich und seines Erbarmens treu. Seine Gnade und seine Barmherzigkeit, sie haben eine, wie ich sie nenne, eine nachhaltige Seite. Es ist mehr als oberflächliche Entwicklungshilfe. Es ist nicht nur mal ein paar Spenden für die Armen. Es ist keine Symptombekämpfung. Gott wird die Brutstätten und Faktoren für Armut, Zerstörung und Ungerechtigkeit beseitigen. Auch in uns. Er wird den Sumpf des Egoismus, der in allen von uns da ist, bei dem einen oder anderen halt sumpfiger, er wird damit ein Ende machen, er wird das austrocknen. Und Jesus nachfolgen bedeutet eigentlich, dass es in diesem Leben schon beginnt. Die Weihnachtsbotschaft ist ein Anstoß für unsere Selbstbezogenheit. Lasst uns wie Maria mal darüber nachdenken, was das bedeutet. Das mal durchbuchstabieren durch alle unsere Lebensbereiche und dich fragen, wo sind Privilegien, die du spätestens an der Himmelspforte abgeben wirst? Maria erkennt es und sie sagt, er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinen Nachkommen auf ewig. Und so endet Marias Lobpreis mit der Erwartung, dass Gottes Verheißungen verlässlich und treu sind und dass sie ewig gelten werden und dass niemand ausgenommen sein wird. Und sie freut sich darüber. Marias Lobgesang besingt drei Wirkungen Gottes, die sich in den Ereignissen um die Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit und dann auch fortfahrend zeigen. Es ist einmal etwas ganz Religiöses. Gott sieht die Menschheit und er ist der Hocherhabene und er entscheidet sich trotzdem, uns nahe zu kommen. Das ist ein Thema, das sehr religiös ist. Und wir können es glauben oder auch nicht. Und ich freue mich über Politiker, die dazu stehen, dass sie es nicht glauben. Im Unterschied zu denen, die sie zwar sagen würden, aber es nicht so leben. Ich gucke mich mal selbst nicht an der Stelle. Gottes große Macht tritt in Beziehung mit Menschen. Das ist eine religiöse Aussage, eine Aussage des Glaubens. Und zugleich aber zeigt die Wahl eines Kellergegenstands, entschuldige Maria, dass ich das jetzt so sage, aber die Wahl einer Person, die eigentlich niemand ist, dass Gott sich sozialpolitisch auf die Seite der Armen stellt. Auf diejenigen, die nichts haben, die niemand sind, die entrechtet wurden. Und dass er diese Welt auf den Kopf stellen wird, um seinen Frieden zu bringen. Gott kann seine Kraft nicht in den Dienst der Barmherzigkeit stellen, ohne dass diese Macht in Konflikt gerät mit den Mächtigen dieser Welt. Und wir gehören dazu. Und das Dritte ist, dass diese Zuwendung, die wir in der Vorweihnachtszeit von Maria so gefeiert bekommen, ist, dass Gott sich der ganzen Menschheit zuwendet. Dass er niemanden mehr rausnimmt, dass alle Menschen aller Hautfarben, Kulturen und Sprachen und Meinungen willkommen sind. Das ist eine Verheißung Gottes, dass du kommen darfst und dass es dich einlädt, bedingungslos. Egal wie sumpfig dein Sumpf noch ist, bist du eingeladen zu kommen und dabei zu sein. Und Maria besingt es und sie dehnt das so aus auf uns alle. Und so denke ich, dass wir vielleicht den rückwärtigen Schritt mal gehen können. Maria singt von ihrem Erleben und sagt, wir sind eingeschlossen und dann dehnt sie das aus auf die ganze Welt. Und ich glaube, dass das, was sie sagt, auch für uns alle hier gilt. Für uns als Gemeinschaft, aber auch für dich ganz persönlich. Und deswegen lohnt es sich, glaube ich, nochmal ein bisschen über diesen Lobpreis der Maria auch nachzusinnen. In deiner persönlichen Zeit, in deiner Kleingruppe, auf dem Flur, nach draußen, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, was das für dich bedeutet. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir feiern dürfen, dass du in diese Welt gekommen bist, um Neues zu bringen. Und Jesus, ich danke dir, dass du dieses Neue jedem von uns anbietest, dass du es der ganzen Welt angeboten hast. Und Jesus, gleichzeitig merken vielleicht auch andere, dass wir so verhaftet sind in unserem alten Denken. Dass wir so geprägt sind von dem, was scheinbar so normal ist. Dass wir uns keine Gedanken über unsere Privilegien machen, sondern sie gerne ausschöpfen. Und vergib uns da, wo wir unsere eigene Freiheit missbrauchen. Jesus, schenk du uns ganz neu, dass wir die Welt sehen, so wie du sie siehst. Dass wir neu ganzheitlich denken, dass wir begreifen, dass es um mehr geht. Jesus, wir freuen uns darüber, dass wir trotz unserer Zwiespältigkeit eingeladen sind, in deinen neuen Reichen Platz zu haben. Ich danke dir, dass wir das jetzt auch im Abendmahl feiern können und dass wir aber wissen dürfen, dass diese ganzen Unterschiede, die uns trennen, spätestens einmal bei dir aufgehoben sein werden. Amen.